wir sind in der letzten Woche in eine Predigtreihe gestartet, die wird uns den Januar und den Februar über begleiten. Und da gucken wir in das Buch Daniel hinein. Daniel war einer von den Juden, die weggeführt worden sind nach Babylon, so lebte so 600 vor Christus ganz grob, und musste dort in einer völlig anderen Kultur klarkommen. War also Jude, hatte ein Gottesbild, hatte einen Glauben, und mit seinem Glauben ist er in eine andere Kultur hineingekommen, an ein anderes Wertesystem, Menschen, die anders getickt haben, Menschen, die andere Vorstellungen auch vom Leben hatten. Und dort gab es immer wieder Konfrontationen, Momente, wo er mit seinem Glauben irgendwie klarkommen musste in einer so anderen Gesellschaft. Und ich glaube, wir können von Daniel eine ganze Menge lernen, denn auch wir, so heißt es ja in der Bibel, sind nicht von dieser Welt, aber in dieser Welt. Also wenn du Jesus Nachfolger bist, dann heißt das, du gehörst zu einem anderen Reich. Du lebst in einer anderen Realität auch, also nicht völlig realitätsfremd von der Welt, von den Menschen um dich herum. Da bist du auch drin, da lebst du drin. Aber für dich gibt es noch eine andere Realität, eine andere Dimension, in der du lebst. Und deswegen heißt es in der Bibel, dass du nicht von dieser Welt bist. Also dein Bürgerrecht liegt im Himmel, aber du bist in dieser Welt. Du musst mit all dem, was hier auf der Welt so passiert, musst du klarkommen und irgendwie drin leben. Und von Daniel können wir eine ganze Menge lernen, wie er es denn gemacht hat, in einer anderen Kultur unterwegs zu sein. Ich glaube, er ist ein großartiges Vorbild. Wir haben am letzten Sonntag haben wir drauf geschaut, was passiert eigentlich, wenn unterschiedliche Werte aufeinanderstoßen. Eine Wertekollision. Wie gehe ich damit um? Und wir haben drei Punkte, habe ich an der Stelle einmal rausgestellt, nämlich der erste Punkt war, gegründet zu sein in einer göttlichen Identität. Das, was Gott mir geschenkt hat an Identität, in dem drin zu sein, dann zu wissen, für welche Werte stehe ich eigentlich ein, und in der Begegnung, in der Wertekollision, in der Konfrontation barmherzig zu sein. So wie Jesus das gemacht hat, Gnade und Wahrheit miteinander zu verbinden. Heute möchte ich mit euch auf einen nächsten Schritt gehen und auf das Thema Druck schauen. Wie gehe ich eigentlich mit Druck um? Aufgrund meines Glaubens, und das wird dir vermutlich, wenn du Jesus Nachfolger bist und das ein bisschen öffentlich machst, auch so erleben, es gibt Drucksituationen. Es werden Fragen an dich herangebracht, Fragen werden dir gestellt, oder du fragst dich die Dinge sogar selber, was gut ist, weil man auch gute Antworten braucht. Aber auch das sind Dinge, wo Druck entsteht, wo Leute auf dich zukommen und Rückfragen stellen oder dich mit Dingen konfrontieren und sagen, ja, kann denn das für ich sein? Fragen stellen wie, ja, sag mal, die Bibel, also ich meine, das ist doch so irgendein Märchenbuch, was willst du denn damit? Glaubst du wirklich, dass es Realität ist, dass es irgendeine Bedeutung hat, dieses Büchlein? Glaubst du wirklich, dass es noch eine Relevanz hat? Das, was in Kirche ja immer gerne mal wieder gepredigt wird bei uns, Glaube hat eine Relevanz, die Bibel hat eine Relevanz in meinem Leben. Ist es wirklich so, oder sind da Dinge nicht eigentlich überholt? Ist das wirklich inspiriertes Wort Gottes? Wirklich? Kann man da nicht doch dran rumrütteln? Oder Fragen wie, ja, liebt Gott nicht alle Menschen gleich? Warum dürft ihr fröhlich in der Kirche sitzen? Euch geht's gut, aber Menschen in anderen Ländern, naja, die sind halt in einer anderen Religion aufgewachsen. Liebt Gott die nicht genauso? Und es löst bei mir und vielleicht bei dir auch durchaus etwas an Druck aus, nämlich Antworten geben zu müssen, da wo Glaube auch ein Stück angegriffen ist, da wo andere Christen, wo man selbst vielleicht auch als lieblos empfunden wird. Na, wie kann man denn nicht so tolerant sein? Also das ist ja engstirnig. Wie sieht das aus, als Jesus-Nachfolger in einer Gesellschaft unterwegs zu sein? Welche Aufgaben habe ich denn dort? Kann ich fest im Glauben stehen und trotzdem in der Gesellschaft integriert sein? Oder für alle Eltern, wie helfe ich denn meinen Kindern, Gottes Wert zu leben, wenn die Kultur etwas völlig anderes prägt? Auch das sind ja Druckmomente, wo ich irgendwie mit klarkommen muss. Fragen, bei denen ich aufgrund meines Glaubens vielleicht auch, oder Situationen, bei denen ich aufgrund meines Glaubens vielleicht auch Nachteile erlebe. Da, wo du im Berufsleben stehst, und weil du deinen Glauben vielleicht offensiv lebst, Nachteile erlebst. Weil Leuten das nicht so richtig passt, auch dort gibt es ja Druckmomente. Momente, wo ich vielleicht nicht immer die Antwort kenne, Leute mir komisch kommen. Auch das passiert ja. Tauchen wir einmal ein in Daniels Geschichte. Und ich habe wieder einen kleinen Einspieler mitgebracht, der so ziemlich das zweite Kapitel aus Daniel wiedergibt, mit ein paar kleinen Zeilensprüngen, aber zu Hause nachlesen darf man ja auch.
Nach der Herrschaft Davids, Israel im Norden, Juda im Süden. Die Stämme im Norden fingen an, Götzen anzubeten. Gott warnte die Bewohner immer und immer wieder, doch sie ignorierten ihn. So eroberten die Assyrer die Nordstämme. Trotz diesem warnenden Beispiel fiel kurz darauf auch Juda von Gott ab. Sie warfen die Warnungen von Propheten wie Jeremia in den Wind und wurden infolgedessen unter dem Herrscher Nebukadnezar als Sklaven ins babylonische Exil geführt. Daniel war einer von ihnen. König Nebukadnezar hatte einen Traum und ließ seine Berater rufen.
Ich habe etwas geträumt, das mir sehr zu schaffen macht. Nun möchte ich wissen, was es damit auf sich hat.
Lang lebe der König! Erzähl uns, deinen ergebenen Dienern, den Traum. Dann wollen wir ihn deuten.
Nein. Erzählt ihr mir, was ich geträumt habe. Und erklärt es mir.
Das können wir nicht. Das ist unmöglich. Wie soll das gehen, Herr König? Wie soll das gehen?
Wenn ihr mir nicht sagt, was ich geträumt habe, lasse ich euer Todesurteil vollstrecken. Ich durchschaue eure Pläne. Ihr wollt mir eine Traumdeutung vorsetzen, die nichts als Lug und Trug ist. Erzählt mir den Traum, denn so erkenne ich, dass ihr mir auch die Wahrheit sagt, wenn ihr ihn erklärt.
Was du uns da zumutest, ist für Menschen nicht möglich. Nur die Götter können dir, o König, deinen Traum offenbaren. Doch sie wohnen nicht bei uns sterblichen Menschen.
Da verlor Nebukadnezar die Beherrschung. Voller Zorn ordnete er an, sämtliche königlichen Berater hinzurichten. Auch nach Daniel und seinen Freunden wurde gesucht. Daniel sagte zu ihnen:
Bittet den Gott des Himmels um Gnade. Fleht zu ihm, dass er mir anvertraut, was sich hinter diesem Geheimnis verbirgt. Sonst werden wir zusammen mit den anderen Beratern des Königs umgebracht.
In der Nacht hatte Daniel eine Vision und erfuhr, was der Traum bedeutete. Da pries er den Gott des Himmels und kam zum König.
Kannst du mir denn wirklich sagen, was ich im Traum gesehen habe und um was er bedeutet?
Mein König, wenn ich dir nur den Traum erzählen kann, dann nicht, weil ich klüger wäre als alle anderen Menschen. Nein, Gott hat es mir offenbart, damit du, mein König, eine Antwort auf das bekommst, was dich so beunruhigt. In deiner Vision sahst du eine riesige Statue vor dir. Der Kopf war aus reinem Gold, die Brust und die Arme waren aus Silber, Bauch und Hüften aus Bronze, die Beine aus Eisen und die Füße teils aus Eisen, teils aus Ton. Während du noch schautest, löste sich plötzlich, ohne menschliches Zutun, ein Stein von einem Berg. Er traf die Füße aus Eisen und Ton und zermalmte sie. Nichts war mehr davon zu sehen. Der Stein aber, der die Statue zertrümmert hatte, wuchs zu einem riesigen Berg und breitete sich über die ganze Erde aus. Das war der Traum. Nun werde ich dir, mein König, erklären, was er bedeutet. Dir hat der Gott des Himmels die Herrschaft anvertraut und dir Macht, Stärke und Ruhm geschenkt. Er hat dich dazu bestimmt, über alle zu regieren. Du bist der Kopf aus Gold. Das Reich, das nach dir kommt, wird schwächer sein als deines. Das vierte ist hart wie Eisen. Die Füße und Zehen der Statue bedeutet, das Reich ist zum Teil stark wie Eisen, zum Teil brüchig wie Ton. Noch während diese Könige an der Macht sind, wird der Gott des Himmels ein Reich aufbauen, das niemals zugrunde geht. Ja, es bringt alle anderen Reiche zum Verschwinden und wird selbst für immer fortbestehen.
Da warf König Nebukadnezar sich ehrerbietig vor Daniel nieder.
Es gibt keinen Zweifel. Euer Gott ist der größte aller Götter und der Herr über alle Könige. Er bringt Verborgenes ans Licht, sonst hättest du dieses Geheimnis nie aufdecken können.
Nebukadnezar gab Daniel eine hohe Stellung am Hof und beschenkte ihn großzügig.
Jetzt haben wir ja das Ende schon mitgekriegt, dann ist die Spannung immer gleich so ein bisschen raus, ne? Jetzt müssen wir wieder Druck aufbauen, so uns in Daniel hineinversetzen. Der hat eine ganze Menge an Druck in dieser Zeit erlebt. So, es gibt ja so Drucksituationen, die kannst du nicht delegieren. Also kannst du nicht sagen, ja, das gebe ich jetzt mal weiter. Es gibt auch so Drucksituationen, die kannst du auch nicht ignorieren und sagst, ja, komm, Kopf in den Sand und lassen wir vorbeiziehen, die Zeit wird schon rumgehen. Sondern es gibt Drucksituationen, da kommst du nicht dran vorbei. Das kannst du nicht beiseite schieben. Und Daniel gerät genau in eine solche hinein. Der König Nebukadnezar hat einen Traum und nun will er wissen, was Sache ist. All seine Deuter, seine klugen Männer, die er dort so am Hof hat, die können das alle nicht deuten. Die sind völlig überfordert. Und dann heißt es dort, auch wenn wir es gehört haben, werde ich einige Verse nochmal wieder hervorholen, Daniel 2, Vers 5 und 6. Doch der König erwiderte diesen Männern, nein, ich habe den festen Beschluss gefasst, dass ihr mir sowohl den Traum als auch seine Deutung mitteilen sollt. Sonst werdet ihr in Stücke gerissen und eure Häuser in Trümmer gelegt. Könnt ihr mir aber sagen, was ich geträumt habe und auch was mein Traum bedeutet, werde ich euch mit kostbaren Gaben beschenken und euch viel Ehre erweisen. Sagt mir also, was ich geträumt habe und was mein Traum bedeutet. Also wenn ich Daniel gewesen wäre und hätte das gehört, dann hätte ich ziemlich schnell das Weite gesucht. In Stücke gerissen zu werden, meine Häuser, mein Haus niedergebrannt, ja, herzlichen Glückwunsch. Wie will ich denn das hinkriegen? Daniel kommt in eine Drucksituation, er kann es nicht einfach weggeben. Er kann es nicht einfach ignorieren, ach, wird schon vorbeigehen. Nein, sondern er steckt da voll drin. Nun sind wir Menschen ja unterschiedlich, wie wir auf Druck reagieren. Und ich habe ein schönes Bild dafür mitbekommen und ich versuche es mal. So zwei Arten von dem, wie man mit Druck umgeht. Ich muss hier reinsprechen, aber ich wollte es irgendwie. Ihr wisst, was kommt. Ich glaube, das habe ich mein ganzes Leben noch nicht gemacht. Ich habe immer Angst, wie laut der Knall wohl ist. Und das sind so Menschen, die kannst du richtig auf die Palmen bringen. Und die explodieren, dann läuft das Fass über und die rasten richtig aus. Und dann sitzt du vielleicht auf der Arbeitsstelle und dann kriegst du wieder einen reingedrückt, weil irgendjemand so eine fiese Frage stellt und sagt, ah, du mit deinem Gott und mit deinen Werten und was weiß ich. Und du explodierst förmlich, ja. Du hältst diesen Druck nicht mehr aus, der wird einfach zu groß. Und dann gibt es die anderen. Großartig. Man sollte sich für sowas Assistenten holen. Die gucken dann eher so und dann wird der Druck irgendwie größer und dann kannst du da noch ein bisschen mehr Druck in diesen Menschen hineindrücken und noch mehr Belastung kommt auf ihn drauf und irgendwann macht er einfach nur noch so und es entweicht alles und er sackt irgendwie in sich zusammen, wird völlig lethargisch und kriegt die Dinge einfach nicht mehr auf die Reihe. Es fährt alles über ihn hinweg und fällt irgendwie in sich zusammen. So unterschiedlich sind wir Menschen und sicherlich gibt es noch irgendwie mehr Ballons und mehr Smileys, die man da drauf malen könnte, wie wir so mit Druck umgehen. Ich habe mich schon gewundert bei Daniel, wie gelassen der in dieser Situation ist. Also ich meine, da geht es um sein Leben. Wer von uns hat das schon erlebt? Also ich meine, wir erleben Druck, der auch heftig sein kann, ja, aber bei Daniel, was ihm dort angedroht wird, ist schon immens. Und der Druck erhöht sich sogar noch weiter. Also bei Daniel wurde immer weiter in diesen Ballon reingepustet und dann heißt es dort im Vers 12 und 13, als der König das hörte, wurde er wütend. Also dass niemand den Traum deuten konnte, dass die Leute gesagt haben, die Sterndeuter, das ist unmöglich, das können nur Götter und die wohnen halt nicht bei uns. Als der König das hörte, wurde er wütend. Voller Zorn gab er den Befehl, alle weisen Männer des Babels hinzurichten. Als nun der Erlass ergangen war, alle Weisen zu töten, suchte man auch Daniel und seine Freunde, um sie zu töten. Das muss man sich mal überlegen, was für eine Situation Daniel drinsteckt. Ja, der hört das. Er hatte noch nicht mal die Chance, mit dem König zu rufen, mit dem König zu sprechen. Und hört, die kriegen es nicht hin. Und jetzt muss ich auch noch die Konsequenzen mittragen. Ich werde aufgesucht werden. Es geht darum, mich einen Kopf kürzer zu machen. Ich wäre weggerannt. Oder ich wäre panisch durchgedreht an Daniels Stelle. Daniel kann diesen Druck nicht leugnen, er kann das nicht ignorieren, er kann es nicht wegschieben, er kann es auch nicht delegieren. Und man mag sich fragen, was nun? Was tue ich denn in Drucksituationen, wenn Menschen mir begegnen, wenn der Druck auf der Arbeitsstelle, in der Schule, an der Uni, vielleicht sogar auch in der Gemeinde immer größer und größer wird? Wie gehe ich damit um? Und es gibt 4 Punkte, die ich uns heute mal mitgeben möchte, die wir von Daniel lernen können. Und da flitze ich relativ schnell durch, weil es sind immerhin 4 Punkte und die Zeit ist ja immer begrenzt. Der erste Punkt könnte man entweder nennen Ruhe bewahren, wenn der Druck kommt, oder Hirn statt Bauch. Daniel hält in dieser Situation stand. Er flieht nicht, er nimmt nicht Reißaus, er explodiert auch nicht, er fällt auch nicht in sich zusammen, sondern er ist aktiv in dem Ganzen. Er lässt es nicht über sich ergehen, diesen Druck, sondern er nimmt eine aktive Rolle ein. Und man könnte sagen, wie reagiert Daniel eigentlich? Na, er versucht erstmal ein Stück runterzukommen. Die ganze Sache sachlich zu betrachten, ein Stück die Emotionen rauszunehmen. Und das ist ja schön gesagt, wenn man Leute hat, die Druck erleben, du redest mit denen und sagst, ja komm, fahr doch einfach mal runter. Einfach mal so ein bisschen den Druck rausnehmen. Ja, das ist aber gar nicht so einfach, denn häufig sind die Dinge ja irgendwie, fühlen die sich ganz schön persönlich an. Ich kann mich daran erinnern, dass ich irgendwann mal gepredigt habe und dann war ein Gast hier und der hat dann hinterher eine E-Mail geschrieben. Wenn du das in so einem Word-Dokument packst, waren das irgendwie 4 DIN A4 Seiten. Und dann ging es darum, ja, ihr Lehre und die Welt kommt in die Kirche hinein und was da alles Schlimmes war. Und dann liest du das und denkst so, jo, schön. Was für ein Problem hast du? Und du fängst an zu tippen und am liebsten würdest du gleich 8 Seiten zurückschicken und das so richtig auseinandernehmen. Und wenn dir dann jemand sagt, ach, nimm das doch nicht persönlich, dann sagst du, ja, aber das war doch meine Predigt. Natürlich nehme ich das persönlich. Das, was, glaube ich, gut ist an solchen Stellen, zu sagen, okay, weißt du was, tipp alles in eine E-Mail rein, wenn dir sowas begegnest oder in einem Brief, was du dem immer schon mal sagen wolltest, und dann klick auf den Button Papierkorb. Nicht auf Senden, nicht verwechseln. Dann ist es alles irgendwie mal raus. Aber nein, in solchen Situationen eben nicht sofort zu reagieren, sondern tatsächlich gucken, wie kann ich mir einen Zeitpuffer verschaffen. Verschaffe dir eine Zeit, in der du runterkommen kannst, in der nicht mehr Bauch, sondern Hirn vorneweg marschiert. Auch bei Daniel können wir das lesen im Kapitel 2, Vers 14 und 15. Als Daniel davon erfuhr, wandte er sich an Arioch, den Oberbefehlshaber der königlichen Wache, der beauftragt worden war, den Befehl auszuführen. Voller Einsicht und Klugheit fragt der Arioch den Bevollmächtigten des Königs, wie kommt der König dazu, einen solch strengen Befehl zu erlassen? Arioch berichtete ihm daraufhin, was geschehen war. Und Vers 16, da ging Daniel zum König und bat ihm eine Verlängerung der Frist. Dann wolle er dem König sagen, was der Traum bedeutete. Also Daniel hätte das Ding auch richtig persönlich nehmen können. Es ging nämlich um sein persönliches Leben, das, was ihm gehörte, was ihm zustand. Aber er kommt runter, er versucht sich einen Zeitpuffer zu schaffen, in dem er vernünftig agieren kann. Er will Hirn statt Bauch benutzen und möchte sehr genau überlegen, hey, welche Worte benutze ich eigentlich? Das, was dort steht, voller Einsicht und Klugheit in Vers 14, steht in der anderen Übersetzung, dort heißt es, er überlegte jedes Wort genau. Der hat sich sehr genau überlegt, was tue ich jetzt eigentlich, um auf diese Drucksituation zu reagieren. Und er geht zu diesem Arioch hin, derjenige, der das ganze Ding umsetzen soll, und hat sich vorher sehr genau überlegt, was werde ich ihm eigentlich sagen, was werde ich fragen, denn Worte entscheiden auch an dieser Stelle über Leben und Tod. Und auch das ist etwas, was wir von Daniel lernen können, in Drucksituationen, meine Worte können über Leben und Tod entscheiden, über Leben und Tod einer Beziehung. Über die Beziehung, die ich zu dem anderen habe. Deswegen Bevor mein Bauch sagt, wo es lang geht, mein Hirn einschalten, ein Stück runterkommen. Das dürfen wir von Daniel lernen, uns die Worte überlegen, was sage ich eigentlich? Und das, was wir bei Daniel sehen, er geht hin und stellt eine Frage. Wie kommt es dazu, dass der König so agiert? Daniel stellt eine Frage und auch das ist ja psychologisch eine total klasse Sache. Was steckt eigentlich hinter der Geschichte? Was steckt hinter der Geschichte, dass mir jemand eine 4 Seiten lange E-Mail schreibt, um irgendwas darum zu kritisieren? Warum setzt sich jemand hin und schreibt eine E-Mail, also herein, dass Sie immer Jeans tragen? Das geht ja gar nicht. Und das auf der Kanzel. Müsste man nicht was anderes tragen? Was steckt eigentlich hinter dieser Geschichte? Ich kann das sofort persönlich nehmen und zurückschlagen und sagen, weißt du was, was willst du eigentlich? Was ist dein Problem? Oder ich kann eine Frage stellen, was die wahre Intention ist, die Geschichte hinter der Geschichte. Und auf einmal gehen Felder auf und Dinge werden sehr viel erklärbarer. Und auch Daniel tut das. Er fragt, was ist der Grund dafür? Wieso agiert der König so? Er argumentiert gar nicht dagegen. Er sagt nicht, hey, das ist unfair, das ist eine ungerechte Behandlung. Nein, er fragt, wieso agiert dieser König so? Es öffnet sich die Geschichte hinter der Geschichte. Und Daniel schafft es, etwas an Zeitpuffer sich zu erkaufen, Abstand zu gewinnen, zu reflektieren und mit Einsicht und Klugheit zu agieren. Mein zweiter Punkt, vertraue Gott dein Problem an. Da gibt es jetzt übrigens auch keine Reihenfolge, dass ich sage, das Erste musst du dann tun, dann das Zweite. Aber Daniel hatte einfach keine Zeit. Der musste sofort sich einen Zeitpuffer verschaffen und ist dann zu Gott gegangen und hat ihm sein Problem anvertraut. Wie häufig drehen wir uns nur um unsere Probleme, um diese E-Mail, die da kam, um diesen Konflikt, den ich mit dem Arbeitskollegen habe, der nämlich die ganze Zeit piesackt, der alle dumme Student, der nichts anderes zu tun hat, als mich zu triezen. Und es dreht sich alles immer und immer wieder um dieses Problem, wo ich irgendwie nicht rauskomme und ich versuche es zu lösen, aber ich kriege es doch irgendwie nicht hin. Ich bin verzweifelt um die Situation, ich mache mir Sorgen, ich kann den Druck kaum irgendwie standhalten, aber ich komme nicht auf die Idee, Gott in das Ganze mit einzubeziehen. Und dabei ist doch Gott derjenige, der mein Leben in einer Balance hält. Ja, Gott ist nicht der Automat, wo du hingehst und sagst, hey, jetzt bete ich mal und dann flupp ist mein Problem weg. Wir hoffen ja immer sofort, dass dieses Wunder passiert. Ich bete einmal, das ist der Automat, der Gebetsautomat und unten kommt das Wunder raus und dann haben sich alle Probleme, aller Druck hat sich dann erledigt. Nee, wir sind zwar nicht von dieser Welt, aber in dieser Welt. Gott weiß darum, um all diese Drucksituationen. Und die nimmt er auch nicht einfach weg. Das ist nicht das Wunder, sondern indem Gott mit uns da drin ist, mit uns da durchgeht. Und Gebet bedeutet an dieser Stelle auch zu sagen, dass Geist, Seele und Leib ein Stück zur Ruhe kommt, ich mich zurückziehen kann und dann darum bitte, Gott, was ist denn eigentlich deine Sicht darauf? Meine Sicht, ja, die kenne ich, die habe ich dir auch schon 100-mal erzählt, aber auch das ist doch Teil unseres Gebetslebens. Gott, ich erzähle dir, was für ein Problem ich habe. Ich erzähle dir das immer und immer wieder und Gott, hast du es jetzt begriffen, was ich für ein krasses Problem habe? Und manchmal denke ich, Gott sitzt da und sagt, ihr möchtest mal meine Sicht hören? Möchtest du mal wissen, wie ich das Ganze sehe? Wie ich auch die andere Person sehe? Möchtest du das mal von mir hören? In Vers 27 und 28 heißt es, Daniel erwiderte dem König, das Geheimnis, nach dem der König fragt, kann von keinem einzigen Weisen, Zauberer, Zeichendeuter oder Wahrsager aufgedeckt werden. Aber es gibt einen Gott im Himmel, der das Verborgene ans Licht bringt. Und er hat dir, König Nebukadnezar, enthüllt, was in fernster Zukunft geschehen wird. Dein Traum und die Vision, die sich dir eröffnete, als du auf deinem Bett lagst, waren folgende. Ein so entscheidendes Wort. Niemand kann es dir sagen. Es gibt keinen Menschen, es gibt keinen schlauen Gelehrten, der das hinkriegen würde. Aber. Ich habe keinen Aberglauben, aber einen Aberglauben. Mein Gott kann. Es kann niemand, es mag aussichtslos sein, aber dieser Gott, der vor Anbeginn der Zeit da war, dieser Gott, der kann es. Und auf diesen Gott, den darf ich anrufen, diesen Gott, das darf ich proklamieren in meine Situation hinein. Dieser Gott hat ein Aber. Dieser Gott ist das Aber. Es erscheint unmöglich, es kann nicht sein. Aber mein Gott, er kann es. Und das gilt auch für meine Drucksituation. Die mögen irgendwie auswegslos erscheinen. Aber mein Gott hat eine Sicht darauf. Und mein Gott weiß auch, wie der Weg zu einer Lösung aussieht. Mein erster Punkt war, Hirn statt Bauch, ein Stück zur Ruhe kommen. Der zweite Punkt, mein Abergott, Gott bewusst einbeziehen. Mein dritter Punkt, involviere dein Umfeld, deine Freunde in diesen Prozess. Das ist nämlich genau das, was Daniel auch tut. In Vers 17 und 18 heißt es, danach eilte er nach Hause und berichtete seinen Freunden Hanania, Mischael und Asaja, was geschehen war. Er forderte sie auf, den Gott des Himmels zu bitten, dass er Erbarmen mit ihnen habe und ihnen das Geheimnis offenlege, damit sie nicht mit den anderen königlichen Beratern hingerichtet werden würden. Wer letzten Sonntag da war, dem mag an dieser Stelle eine kleine Sache auffallen. Daniel geht zu seinen Freunden und die haben in Babylon eigentlich neue Namen bekommen, passend zu der babylonischen Kultur, war letzten Sonntag. Aber Daniel geht hin zu seinen Freunden und er nennt sie bei ihren jüdischen Vornamen. Bei den Namen, die etwas über ihre Identität aussagen, eine Identität, die Gott ihnen gegeben hat. Die etwas aussagen darüber, wer Gott ist und wie Gott ist, wie groß dieser Gott ist. Dass Gott ein Gott ist, der geholfen hat, ein Gott, der Gnade ist. Daniel beruft sich an dieser Stelle auf seine Kultur, auf seinen Glauben und sagt, meine lieben Freunde, ich ziehe euch mit ein, ich involviere euch in mein Problem, was ich hier habe, in meine Drucksituation. Und warum? Weil ihr alle etwas mit Gott erlebt habt, weil ihr alle mit Gott unterwegs seid, weil ihr alle einen Zugang habt zu diesem Abergott. Daniel nimmt die babylonische Kultur nicht an, sondern ergreift die Identität, die Gott ihnen, ihm und seinen Freunden gegeben hat. Er nimmt seine Freunde zusammen und sagt, hey, ich mache euch mit zu Beteiligten. Er sagt zu seinen Freunden, lasst uns glauben, unser Gott ist gut. Unser Gott hat sich in der Vergangenheit immer und immer wieder gezeigt. Und jetzt kommen wir zusammen. Ich nehme euch mit rein. Ich kämpfe nicht alleine. Ich muss da nicht alleine durchgehen. Wenn du sonntags in die Kirche kommst und sagst, das ist mein Glaube, aber ansonsten Glaube alleine kämpfst, als Einzelkämpfer, dann ist es entweder extrem mutig und Hut ab, oder es ist extrem dumm. Weil Glaube gar nicht so gedacht ist, dass ich das alleine tue. Sondern Gott hat uns in eine Gemeinschaft hineingestellt mit Menschen, die an unserer Seite stehen und gemeinsam Gott anrufen. Auch das finden wir überall und immer wieder in der Bibel. Daniel tut genau das. Er nimmt seine Freunde, er nimmt seine Kleingruppe zusammen und sagt, und wir stehen ein, wir werden das gemeinsam durchstehen. Und da möchte ich ermutigen, wenn du keine Kleingruppe, keinen Hauskreis hast, dann such dir einen. Menschen, die an deiner Seite stehen und die dich durch Drucksituationen im Gebet durchtragen. Die für dich da sind, nicht nur einmal die Woche abends, wenn man dann nochmal die Austauschrunde macht und zusammen betet, sondern die dich unter der Woche tragen. Die dich ermutigen, die dir schreiben, die nachfragen, wie es dir geht. Das ist ein Riesenvorrecht, was Gott sich dort ausgedacht hat. Und das, was Kirche auch bietet, ich muss meinen Glauben nicht alleine leben, sondern ich darf Menschen um mich herum haben. Und mein vierter Punkt, behalte den Fokus auf das, was bleiben wird. Da sind ja die Drucksituationen vielleicht auch in der Familie oder in der Schule, da wo Menschen einen vielleicht belächeln, wo man vielleicht sogar gemobbt wird, weil du Jesus Nachfolger bist, aufgrund von Glauben unter Druck zu geraten. Das Ding ist nämlich, Kultur wird immer anklopfen, die Gesellschaft wird immer anklopfen, da wo du andere Werte lebst, wird es immer die Rückfragen geben, Anfragen an dich. Und am Ende dieses zweiten Kapitels, das haben wir vorhin gehört, da deutet Daniel diesen Traum. Er gibt ihn erst wieder und sagt, König, das und das hast du geträumt, und er deutet etwas. Und in diesem Traum, in dieser Deutung steckt eine krasse Botschaft, nicht nur für Nebukadnezar damals, sondern für uns heute drin. Das ist nämlich eine Prophezeiung, die bis heute, bis morgen und bis in alle Ewigkeit hineinreicht. Also bin ich, bist du direkt davon betroffen. Nebukadnezar hat diesen Traum, er kann ihn nicht deuten, er liegt unruhig auf seinem Bett. Und seine Angst ist, was ist eigentlich, wenn ich sterbe, was wird eigentlich nach mir bleiben? Was wird übrig bleiben von dem, was ich aufgebaut habe? Welches Reich kommt nach mir? Daniel gibt seinen Traum wieder und beginnt damit der Deutung. Vers 37 sagt er dann in der Deutung, dir König der Könige hat der Gott des Himmels Herrschaft, Macht, Stärke und Ruhm geschenkt. Großartige Verheißung, oder? Aber dann sagt Daniel, ich habe diese Statue gesehen. Die ist groß, die ist mächtig, die ist einflussreich, die ist furchterregend. Und oben siehst du etwas an Gold. Das ist dein Reich. Das überragt alles andere. Es ist größer, also es ist mächtiger. Aber alles, was nach dir kommen wird, Nebukadnezar, wird nicht größer sein. Nein, es wird kleiner sein. Es wird nichts mehr so mächtig und gewaltig sein. Und wenn man dann, das steht jetzt nicht in der Bibel, aber wenn du nachforschst, wirst du genau zu diesen Punkten kommen, welche Reiche dort eigentlich gemeint sind. Und er sagt danach, dieser Brustpanzer wird kommen. Etwas aus Silber, also es ist nicht mehr so gewaltig. Es wird kleiner sein. Bis hin zu den Füßen, da ist man sich bei der Deutung nicht ganz sicher, aber ich finde am naheliegendsten durchaus, dass es hier um das Römische Reich geht, was am Ende so zerbricht, weil man versucht hat, durch Hochzeiten das irgendwie noch zu halten, aber es gab starke Herrscher und weniger starke und es zerbricht am Ende. Alle anderen Nebukadnezar werden kleiner sein. Sie werden nicht die Bedeutung haben, die dein Reich hatte. Wenn die Römer kommen, dann wird am Ende alles zerfallen. Dieser Fuß aus Eisen und Ton, er wird nicht zusammenhalten. Und dann bringt Daniel ein Wort hinein, was eben auch für uns Gültigkeit hat. Wo du das übertragen kannst auf unsere Drucksituation. Da mögen Babylonier, da mögen Perser sein, da mögen Griechen sein, da mögen Römer sein. Die kommen und gehen. Die kommen und sie werden auch wieder gehen. Die Anfragen an dich, sie werden kommen und sie werden auch wieder gehen. Das Infragestellen wird kommen und es wird auch wieder gehen. Vielleicht hast du schon mal das Gefühl gehabt, Menschen, die an Jesus glauben, sind hier nicht manchmal doch im Nachteil. Was nehme ich eigentlich dort in Kauf? Lohnt sich das eigentlich, Jesus nachzufolgen? Lohnt es sich, mich ihm anzuvertrauen, zu kämpfen? Auf was stehe ich eigentlich? Was bleibt denn am Ende? Könnte ich nicht auch auf ein anderes Reich setzen? Und Daniel sagt hier, das wird alles nicht Bestand haben, sondern, Vers 34, es löste sich auf übernatürliche Weise ein Stein aus einem Berg. Er schlug gegen die Füße des Standbildes, die aus Eisen und Ton bestanden, und zerschmetterte sie. Der Stein aber, der die Vernichtung des Standbildes verursacht hatte, wurde zu einem großen Berg, der schließlich die ganze Erde ausfüllte. Da heißt es, es kommt ein Reich, sagt Daniel, das auf Stein gegründet ist. Ein Stein, der vom Himmel herabkommt. Und es heißt über Jesus, dass er der Stein ist, der von den Bauleuten verworfen wurde, aber zum Eckstein geworden ist. Das, woran sich alles andere beim Hausbau aufrichtet. Dieser Stein, von dem Daniel dort spricht, ist Jesus Christus. Er kommt auf die Welt und sein Reich wächst. Es wächst so klein, mit so einem kleinen popeligen Stein mag es begonnen haben. Aber es heißt in dieser Prophetie, dieser Stein wird alles andere überdauern. Und dieser Stein wird nicht nur alles andere überdauern, weil er so fest und so hart ist. Nein, dieser Stein wird größer und größer werden. Dieser Stein, das Reich Gottes, beginnend mit Jesus, wird größer und größer. Jesus ist mit seinen 12 Jüngern unterwegs. Jesus ist mit seinen 70 Jüngern unterwegs. Es warten 120 auf die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Petrus predigt 3000. Das war der Steinschlag, der hätte ein bisschen früher kommen müssen. Petrus predigt 3000 Menschen kommen zum Glauben. Das ist vor 2000 Jahren gewesen. Das Römische Reich ist niedergegangen. Aber das Reich Gottes ist angebrochen, es wächst und es wird größer und größer. Und jetzt ist die Frage für dich, auf welches Reich baue ich eigentlich mein Leben? Auf diesen kleinen popeligen Stein, der vor 2000 Jahren begonnen hat, baue ich mein Haus darauf, auf diesen Felsen, auch das ist ja ein Bild, was die Bibel gebraucht, baue ich mein Haus auf Sand, auf die Dinge, die vergänglich sind, auf ein babylonisches Reich, auf ein römisches Reich, auf mein Haus, auf meine Schönheit, auf mein finanziellen Besitztümer, auf mein Know-how, auf meine Klugheit, worauf baue ich mein Leben? Auf all die Beziehungen drumherum, die ich habe, auf meine Einflussbereiche, Machtposition, mein Job, was auch immer, worauf baue ich mein Leben? Auf das, was andere sagen, auf die Kultur, das, was mir in der Welt vorgelebt wird? Oder baue ich mein Leben auf diesem Felsen, der begonnen hat und der sich ausweitet, der größer und größer wird. Wo Jesus sagt, das hat Bestand. Wo Daniel sagt, das hat Bestand bis in alle Ewigkeit. Den kriegst du nicht weg. Und wir können zurückschauen auf 2000 Jahre und das Reich Gottes weitet sich aus. Und das heißt, es wird die ganze Welt einnehmen. Das macht mir Mut, Drucksituationen auszuhalten. Zu wissen, dass etwas es wird, überdauern. Und wenn ich mein Leben darauf setze, dann wird auch das Bestand haben. Das ist die Ermutigung, die Daniel uns an der Stelle mitgibt, was direkt in unser Leben hineinspricht. Das ist ein Fels, auf dem ich mein Leben aufbauen kann. Lass uns auch zusammen beten. Jesus, ich danke dir dafür, dass wir in dieser Welt leben dürfen. Ich danke dir für all das Großartige, was wir mitnehmen können, dass wir in einem Land leben, wo es uns echt gut geht, wo wir viele Vorzüge haben und trotzdem, Jesus, siehst du auch unser Leben, wo wir herausgefordert sind, wo es diese Drucksituationen gibt, wo wir manchmal nicht richtig weiter wissen. Und Jesus, ich danke dir aber für diesen Zuspruch, dass wenn wir auf dich vertrauen, wenn wir auf diesen Felsen setzen, unser Leben, dass der Bestand haben wird, dass es überdauern wird. Jesus, ich danke dir dafür. Ich danke dir dafür, dass du vor 2000 Jahren auf diese Welt gekommen bist und damit dein Reich angebrochen ist. Danke dafür, dass wir Teil davon sein dürfen, dass du uns aufgenommen hast. Und ich möchte dich einladen, vielleicht hast du das noch nie getan. Vielleicht gehörst du nicht zu diesem Reich. Vielleicht hast du dein Leben nicht auf diesem Felsen aufgebaut. Also nicht auf diesem kleinen, popligen Stein, der da ist, sondern auf Jesus Christus. Auf diesen Jesus, der sagt, hey, ich habe Bestand. Ich habe das gezeigt in der Vergangenheit und ich werde Bestand haben bis in alle Ewigkeit. Es werden viele Reiche kommen und sie werden wieder gehen. Aber ich werde Bestand haben. Und vielleicht bist du gerade in deinem Leben unterwegs, dass du auf der Suche bist, nach Sinn, dass du dich fragst, wo habe ich eigentlich Halt? Was hält mich? Und dann möchte ich einladen, weil dieser Jesus sagt, zu mir ist jeder eingeladen. Jeder ist eingeladen, auf mir sein Lebenshaus aufzubauen. Wenn ich das heute betrifft und sage, hey, ich möchte mit diesem Jesus in Kontakt kommen, ich möchte mein Leben irgendwie mit ihm leben, auch wenn du noch nicht weißt, wie das geht, dann möchte ich diese Einladung aussprechen, weil Jesus das tut. Jesus reichte die Hand und sagt, komm zu mir.